ihr werdet halt ein Player, der genauso groß wird wie Six oder wie im sonstigen Unternehmen in dem Bereich.
Oder halt größer wie Six, ne?
Ja, oder so, ja, das ist natürlich noch besser. Ja.
Ich glaube, der Markt ist riesig und das Produkt, was wir jetzt gerade bauen, ist super skalierbar. Und von daher haben wir da eine Chance, die Company wirklich richtig groß zu machen. Also einer unserer Werte, die bei uns im Office an der Wand hängen, ist Go Big or Go Home.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute im Podcast Francesco Wiedemann, Co-Founder und Produktchef von Kite. Nach seinem Studium an der TU München und am MIT Media Lab in Boston arbeitete Francesco erst bei BMW und startete dann vor gut anderthalb Jahren mit seinen zwei deutschen Freunden Kite hier direkt in San Francisco. Kite ist die Mietwagenfirma von morgen und will nach Francescos Aussagen mal mindestens so groß werden wie Sixt. Ihr erstes Seed-Funding von über 3 Millionen Dollar haben sie schon in der Tasche und trotz Corona wachsen sie jeden Monat um mehr als 20%. Eine Startup-Geschichte, wie sie im Buche steht, aus der Startup-Garage in die weite Welt, aber hört selbst im OMR Silicon Valley Update. Jetzt geht's direkt los mit dem Podcast. Francesco, ich kann es kaum fassen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Weltmeister spreche. Erzähl mir noch mal ganz kurz, wie das zustande gekommen ist. Ich finde, das ist die beste Geschichte überhaupt.
Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit hier und die Einladung. Ist eine lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Ich war Student und bin mit einem Kumpel damals Fahrradfahren gewesen und habe einen Wheelie gemacht und das heißt auf dem Fahrrad auf dem Hinterrad gefahren. Ja, und dann meinte der so, hey, dafür gibt's doch irgendwie so einen Guinness-Weltrekord. Schau doch mal nach, wie weit der ist. Und das habe ich gemacht. Der lag damals bei 9 Kilometern innerhalb von einer Stunde. Und ich war davor aus Spaß immer wieder, wenn es die Möglichkeit gab, Wheelie gefahren, ja, und hab das trainiert. Und dachte mir, okay, wenn ich jetzt die Chance nutze hier, ich könnte vielleicht sowas wie 7 Kilometer fahren, dann kann ich das vielleicht brechen. Und hab dann einen Sommer lang ununterbrochen jeden Tag trainiert und am Schluss glücklicherweise es geschafft, da diesen Guinness-Weltrekord.
Und wie hast du das gemacht? Also hast du die angerufen oder den E-Mail geschickt und hat gesagt, hier, ich will das brechen? Oder wie ist denn da der Prozess? Weil wir haben das mal bei OMR probiert für eine andere Geschichte. Und also da überhaupt jemanden zu erreichen, war damals für uns schon total kompliziert. Also hat nie geklappt.
Ja. Okay. Ja, vielleicht war es inzwischen dann schon ein bisschen einfacher. Es gab da ein Online-Formular, das konnte man ausfüllen, man musste sich bewerben, aber es war alles kein Hexenwerk. Dann gibt es ein paar Regularien, die man einhalten muss für den Weltrekordversuch dann selber. Aber dann ist das alles machbar.
Und kommt dann da einer so mit so einem Buch dazu, wie man das aus dem Fernsehen kennt? Ich erinnere mich früher an Wetten, dass oder so, wenn es da so Weltrekordversuche gab, dass dann da irgend so einer stand, so von irgendeinem offiziellen Amt.
Ja, das kann man machen. Lustigerweise muss man diese Person dann auch selber zahlen, wenn man das will. Mhm. Die Studentenvariante davon ist, dass man sich Leute sucht, die kompetent sind, das einzuschätzen. Bei mir war es jetzt ein Kunstrat-Schiedsrichter zum Beispiel. Und die müssen dann attestieren, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Man muss es mit zig Kameras aufnehmen von verschiedensten Winkeln und dann alles zusammen einreichen.
Okay, spannend. Ja, und dann bist du vom einradfahrenden Weltmeister plötzlich zum Tech-Founder gekommen. Lass uns noch mal ein bisschen da noch mal den nächsten Schritt gehen. Also du hast ja in Deutschland studiert und hast dann irgendwie das MIT irgendwie kennengelernt und bist dann da ans Media Lab gekommen und überhaupt so diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich will jetzt in den USA studieren und ich gehe vor allen Dingen auch noch fast an die beste Uni, wahrscheinlich einer der besten Unis in diesem Bereich, da muss man ja erstmal drauf kommen, ne? Vielleicht erzählst du mal kurz so ein bisschen, wie das gekommen ist oder wie du überhaupt so diesen Schritt geschafft hast.
Ja, gerne. Also damals, genau, ich habe an der TU München studiert, Ingenieurwissenschaften, das heißt, ich war in dem Ingenieurbereich unterwegs und zum Master hin hatte ich mir dann überlegt, was kann man machen, ja, und mein Motto ist so ein bisschen, ich habe einfach Spaß dran, das Maximale rauszuholen aus meinem Leben und ja, da hat sich das irgendwie angeboten als eine Option und schlussendlich habe ich das dann einfach versucht, ja, und habe für meine Masterarbeit da Professoren angeschrieben und bin dadurch dann ins Media Lab gekommen.
Okay. Willst du mal kurz erzählen, was das Media Lab ist? Also ich kenne das halt einfach dadurch, dass viele der Founder, die man hier so trifft, irgendwie da irgendwie einen Kontaktpunkt zu haben. Ich glaube, nicht jeder weiß, was das eigentlich für eine Relevanz gerade so für die Bay Area auch hat, obwohl es ja eigentlich auf der East Coast liegt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Konzept. Also es ist ein Lab am MIT in Boston, was interdisziplinär arbeitet und zum Ziel hat, Innovationen zu fördern, ja, Tech-Innovationen hauptsächlich und versucht mit Technologie in Bereiche reinzugehen, in denen bisher vielleicht Technologie nicht so drin war. Und von daher hat man da eine sehr geballte Mischung von vielen talentierten Leuten, die in ganz verschiedene Richtungen denken, aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Und ich glaube, das ist ein super Nährboden.
Was ich so spannend finde da, dass auch zum Beispiel so die MBA-Classes einfach mit den ganzen, wie du schon sagst, so interdisziplinär mit den Engineers zusammengesetzt werden. Da fragt man sich auch, warum sowas nicht vielleicht auch an anderen Unis so kopiert wird, ne? Also alleine nur, dass die an einem Ort zusammensitzen und forschen, das könnte man ja auch an der Uni in München machen oder in Köln oder sonst wo, weil man ja auch die verschiedenen Studiengänge hat und das so zusammenzubringen, was da alles für Unternehmen draus gekommen sind. Ne? Also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade irgendwie 2, 3 Unternehmen nennen kannst, die da so entstanden sind, aber nur so aus meinem Freundeskreis hier kenne ich halt schon so ein paar, die einfach da sich auch kennengelernt haben und da krasse Exits gefahren haben.
Ja, total. Nee, also ich habe auch einen guten Freund von mir, der hat damals da seinen Master gemacht, und gerade Crone gelauncht, was eine neue Kalender-App ist, war da super erfolgreich in YC, jetzt auch gerade im letzten Batch unterwegs.
Okay, interessant. Und sag mal, dann bist du aber erst wieder zurück nach Deutschland, hast dein Studium beendet und bist dann erstmal so ein bisschen diesen traditionellen Weg gegangen und bist erstmal in die große deutsche OEM, große deutsche Firmen, Autokonzern und so weiter. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, du willst das Maximale rausholen. War das für dich wichtig, am Anfang erstmal solche Brands in deinem Lebenslauf zu haben oder wie kam das dann?
Ja, also es war gar nicht so sehr irgendwie Name-Brand auf dem Lebenslauf, sondern eher, dass ich dachte, okay, ist es vielleicht gut, bevor ich was Eigenes mache, das war immer das Ziel, dass ich nochmal Erfahrung sammle, wie eine Firma in der Skalierung funktioniert. Wie Prozesse da aussehen und wie dieses große Zahnrad auch zusammenarbeiten kann. Und ja, genau, das war irgendwie für mich ein Driver, erstmal zu BMW zu gehen und da Produktmanagement zu machen.
Okay, und dann bist du bei BMW raus und hast irgendwie Co-Founder kennengelernt irgendwo oder wie habt ihr dann, also wo habt ihr euch kennengelernt?
Genau, ja, wir haben uns unterschiedlich kennengelernt. Nikolaus kannte ich schon aus dem Studium. Wir haben zusammen einen Bachelor studiert. Er war dann nach Stanford gegangen und hat bei Uber gearbeitet als Software Engineer. Nikolaus hat dann Ludwig kennengelernt in der Bay Area, während Ludwig sein MBA gemacht hat in Berkeley. So haben wir dann zu dritt gesagt, okay, wir haben alle diesen Hintergrund im Mobilitätsbereich und sind super passionate, was selbst auf die Beine zu stellen. Let's go.
Okay. Ja, das muss man sich nochmal eben vor Augen halten. Ne? Also da kommen 3 Leute zusammen. Der eine Stanford, der andere Berkeley und der dritte vom MIT. Und wieder gesagt, für die Deutschen, die das vielleicht nicht ganz so dicht sehen, aber das sind so echt wahrscheinlich die 3 Top-Unis. Wenn ihr wahrscheinlich bei den Investoren dann aufgeschlagen seid, da war auf jeden Fall vielleicht etwas einfacher, einen Termin zu bekommen. Oder meinst du, das war genauso schwer wie der andere auch?
Also sicher helfen solche Namen, vielleicht meinen ersten Termin zu bekommen. Ich glaube, am Schluss, um jetzt bei Investoren zum Beispiel ein Investment zu bekommen, da helfen die Namen dann nicht mehr. Also es ist wirklich so, wenn überhaupt, irgendwie die erste Hürde, die man damit nehmen kann. Was ich aber auch sagen muss, dass uns schon sehr viel auch unser Accelerator geholfen hat. Wir waren in den USA, in San Francisco, im Alchemist Accelerator. Darüber haben wir Zugang bekommen zu einem Netzwerk an Spezialisten und Investoren. Und von da aus haben wir uns eigentlich sehr gut dann weiterentwickeln können.
Okay. Ja, vielleicht erzählen wir eigentlich erstmal, ich habe das zwar gerade in einem Einsprecher schon erzählt, was du heute machst so ein bisschen, aber lass uns nochmal erstmal überhaupt darüber sprechen, was ihr eigentlich genau macht. Ihr macht ja ein Mietwagengeschäft sozusagen und es ist ja extrem timely, finde ich, das Thema, weil gerade die großen traditionellen Mietwagen für den Moment ja so ein bisschen strugglen, ne? Also ja. Jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, wann wir das hier releasen, aber Hertz ist halt gerade oder hat gerade Insolvenz angemeldet und ehrlicherweise wundert mich das überhaupt gar nicht, dass diese traditionellen großen Mietwagenfirmen da echt Probleme haben, ne? Also gerade neulich hatte ich eine witzige Story, wo ein Kollege meinte, einen Mietwagen auszuleihen ist schwieriger als ein Auto bei Tesla zu kaufen. und die ganze Experience eben, ne? Man geht da irgendwie rein, man wird da irgendwie schlecht behandelt. Es war irgendwie so total klar, dass sowas disrupted werden muss. Erzähl doch mal ganz genau, was ihr da genau bei Kite eigentlich macht und wie ihr darauf gekommen seid.
Ja, gerne. Vielleicht fange ich an mit, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben uns top-down die Mobility-Landschaft angeschaut und haben gesehen, dass Uber und Lyft hier in den USA oder allgemein Ridesharing ja, einen super Job machen, um Leute von A nach B zu bringen innerhalb der Stadt. Und das Problem haben sie eigentlich gelöst. Jetzt vor, ich weiß nicht, 2 Jahren ungefähr, sind die Scooter-Startups aufgepoppt und haben First Last Mile gelöst für den Stadtbewohner. Und was da noch fehlt, ja, einfach nur so, wenn man sich diese verschiedenen Längen anschaut von den Trips, die Leute machen, ist eine Option, die up-to-date ist und konsistent von der Experience und einen auf seinen Wochenendtrip bringt oder auch mal irgendwie einen längeren Trip machen lässt. Und ja, so sind wir auf das Thema irgendwie One Day or Longer Trips gekommen und damit haben wir uns dann Rental Car Firmen angeschaut, wie du schon gesagt hast. Es ist definitiv nicht der Prozess, wie man von einer Firma in einem 21. Jahrhundert erwarten würde. Und das haben wir als Grundlage genommen, um zu sagen, okay, lass uns eine On-Demand-Plattform bauen für Mietwagen, wo wir den Mietwagen zu dir nach Hause liefern und am Ende von deinem Trip wieder abholen und sozusagen dir dadurch die Option geben, dass du kein Auto besitzen musst, aber immer eins vor deiner Tür hast, mit ein paar Klicks, wenn du eins brauchst.
Ja, ich meine, das ist super spannend, weil es gibt ja so viele Unternehmen, die irgendwie so ein bisschen was in dem Bereich machen. Ne? Also jetzt nur in San Francisco zum Beispiel. Ich habe selber mal mein Auto bei Turo vermietet eine Zeit lang. Das ist auch so eine private Mietgeschichte, wo du dann eben aus deiner Neighborhood eben mieten kannst. Aber da war halt auch so die Experience dann irgendwie nicht so richtig geil, weil dann hatte ich irgendwelche Unfälle von Leuten. Oder wenn ich dann selber auch mal bei Turo gemietet habe, dann, keine Ahnung, wurde mir nachher vorgeworfen, dass ich irgendwelche Streifen auf die hinteren Sitze gemacht hätte, obwohl ich die hinteren Sitze überhaupt nicht benutzt hätte und so. Das war immer so ein bisschen frustrierend, dass man dann doch wieder gesagt hat, weißt du was, ich gehe dann doch zum Professional. Oder gibt ja noch Getaround, wo man auch so stündlich sogar Autos mieten kann, ne? Und ich glaube auch selbst Lyft macht sowas in der Richtung. Also es ist ja schon jetzt kein Markt, der jetzt nicht irgendwie versucht wird, neu zu denken, sondern es ist schon ein dickes Brett, sag ich mal, ne? Weil ihr seid ja auch assetless, ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr eine eigene Mietwagenflotte aufbaut, sondern ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen. Wie genau ist dann euer Geschäftsmodell? Also wie funktioniert das?
Also für den Endkunden sind wir die Rental Car Brand. Also der Kunde, du kannst jetzt bei uns auf die Website gehen oder die App runterladen und ein Kite mieten. Ja. Dann arbeiten wir mit Surfern zusammen, so nennen wir unsere Contractors, die Autos ausliefern. Die liefern dann das Auto zu dir. Wo das Auto herkommt, wie du schon erwähnt hast, haben wir da keine eigenen Autos, sondern Revenue Share Deals mit bestehenden Rental Car Firmen.
Okay, also muss ich dann deinen Surfer auch bei Hertz oder bei Avis oder Sixt in die Schlange stellen und warten? Oder habt ihr da irgendwie eine Hintertür, wo das ein bisschen schneller geht?
Wir haben da einiges an Variationen durchgespielt und sind jetzt in einem Modell gelandet, wo wir unsere eigenen Parkplätze haben da Autos von diesen Firmen parken und dann sehr, sehr effiziente Prozesse haben, um die Autos dann auszuliefern und wieder zurückzunehmen.
Und sag mal nur mal, damit wir verstehen, wo ihr im Moment seid, wie groß seid ihr, was macht ihr für einen Umsatz, was ihr, also je nachdem, was du kommunizieren kannst, aber auch was für Investmentrunden habt ihr schon gemacht, dass wir so ein bisschen verstehen, an welchem Stadion ihr seid. Ich glaube, ihr seid aktuell in San Francisco und LA, soweit ich das gesehen habe.
Genau, ja. Wir ich würde sagen, wir haben echt echt viel Glück gehabt. Das im letzten Jahr seit Start sind wir jeden Monat um mindestens 20% gewachsen im Vergleich zum Vormonat. Ja, vom Fundraising her, vielleicht um das zu erwähnen, wir haben jetzt eine Seed-Runde geclosed mit 3,5 Millionen. Genau, und sind jetzt gerade 14 Leute in San Francisco bereiten uns jetzt vor auf mehr Städte, in denen wir launchen werden.
Also ja. Aber es ist ja trotzdem auch schon sehr kapitalintensives Business, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was so ein Tour oder Getaround oder so geraced hat. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig Leute dann doch davon auch wissen. Also wenn man so im Freundeskreis nur davon spricht und denen erzählt von solchen Modellen. Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal über Kite gesprochen mit ein paar Leuten und das wusste niemand. Das ist ja schon so ein Marketing-Ding auch. Ne? Du musst es irgendwie rausdrücken, du brauchst Referral-Programme. Das heißt, jetzt 3,5 Millionen klingt natürlich erstmal viel, auch gerade für eine Seed-Runde muss man ja wohl bemerkt sagen, aber seid ihr jetzt auch gerade aktuell im Fundraising, weil eigentlich brauchst du ja schon massiv Kapital, vor allem wenn du ganz viele Städte aufbauen willst, musst die Brand aufbauen, das ist ja auch so ein Marktplatz-Ding, das heißt, du musst erstmal irgendwie die Surfer haben, das ist nicht so eine Sache, die kannst du mal eben so schnell machen, ne?
Das stimmt, ja, also es geht auf jeden Fall nicht mal eben schnell, aber es funktioniert. Das Schöne bei uns ist, im Vergleich zu anderen On-Demand-Services, gerade wenn du dir Uber anschaust oder Ridesharing, wir sind in einem Geschäftsbereich unterwegs, der schon eine Marge hat. Zwar nicht hochmargig, aber im Vergleich zu anderen Mobility Services eine sehr gute Marge. Ja. Von daher können wir sehr kapitaleffizient wachsen. Gerade wenn wir die Autos nicht auf unseren eigenen Balance Sheets haben, funktioniert das sehr gut.
Ja, verstehe. Sag mal, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch so ein Startup-Leben am Anfang hattet, ne? Also irgendwie habt ihr erstmal ein paar Monate in der Garage geschlafen und so. Also erzähl noch mal kurz den Weg, wie du dann entschieden hast, hierher zu kommen, wie du hergezogen bekommst und wie das dann so losging, ne? Weil das ist ja gerade so diese inspirierende Geschichte, weil das ist ja wirklich so eine richtige Startup-Geschichte aus der Garage entstanden. Das finde ich immer besonders spannend.
Ja, es ist schon fast kitschig. Wie hat es angefangen? Wie vorher erwähnt, Nikolaus war schon in San Francisco, Ludwig war schon in San Francisco, ich war noch in Deutschland. Wir konnten uns im Prinzip aussuchen, ja, drei Deutsche mit Standorten auf beiden Seiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir was im Mobility-Bereich machen wollen und was Großes machen wollen, dann lass rübergehen, ja, und dann lass es in San Francisco anfangen und aufziehen. Wie es dann dazu gekommen ist. Ich meine, in San Francisco sind die Mietpreise einfach extrem hoch. So war das einfach eine gute Option, ja, um auch Geld zu sparen und effizient zu sein, dass wir dann teilweise tatsächlich alle drei Founder in dieser Garage geschlafen haben. War auf jeden Fall eine spannende Zeit, ja.
Und das war also noch vor der Seed-Runde, gehe ich mal von aus.
Genau, ja.
Okay. Genau. Und mittlerweile habt ihr aber richtiges Office und ihr habt dann auch so Manager pro Stadt, die das dann aufbauen oder wie skaliert ihr das jetzt?
Ja, ganz genau. Wir haben jetzt ein Office, ein Mission District in San Francisco. Da sind wir 13 Leute. Jetzt haben wir einen Market Manager in Los Angeles sitzen, der da die Stadt besitzt sozusagen, ja, und aufzieht. Und so wird es dann auch weitergehen, dass wir pro Stadt dann 1 bis 2 Leute haben, die dann Market Manager in der jeweiligen Stadt sind.
Okay. Und was sind so Wege, wie ihr die Leute auf die Plattform bekommt? Da ist ja wahrscheinlich wirklich viral am meisten los dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist an dem Produkt, dass quasi jeder schon mal einen Mietwagen gebucht hat und der Use Case immer wieder auftaucht und dadurch, dass das die Experience, die wir dem Endkunden bieten, dass die so anders ist im Vergleich zu einer traditionellen Vermietung, sprechen die Leute auch von sich aus drüber. Also ich mache jede Woche Kundeninterviews und da kommen immer wieder lustige Stories raus, dass die Kunden erzählen, ja, sie haben das in ihrem Slack-Channel in der Company einfach gepostet, weil sie es so cool fanden und anderen Leuten auch da die Option weitergeben wollten.
Also macht ihr im Moment noch gar nicht so viel richtiges traditionelles Marketing, sondern ist es hauptsächlich viral oder?
Wir machen schon auch traditionelles Marketing. Also auf der Paid-Seite haben wir uns erstmal auf Bottom-of-Funnel konzentriert, mit SEM und gehen jetzt langsam hoch, dass wir da mehr Awareness-Geschichten machen, dass auch Leute, die jetzt nicht zufällig von einem Freund davon gehört haben, auch die Chance bekommen.
Darüber weil das ist ja schon so ein Markt, der ist ja schon krass umkämpft, ne? Also ich habe ja früher mal viel Online-Marketing gemacht und digitales Marketing, SEM und so, und gerade so Mietwagen-Keywords, da ist ja so ungefähr, weiß nicht, wie viele Aggregatoren es und so, da gibt, wie du ja schon sagst, ne, Mietwagen ist schon so ein Geschäft, da ist so ein bisschen Marge noch. Da stelle ich mir jetzt vor, es ist nicht ganz so einfach, da effizient die Leute einzukaufen.
Also es kommt darauf an, wie man es angeht, ne? Also wenn man sich nur darauf fokussieren würde, dann wäre das nicht genug. Wenn man das als Startpunkt sieht, dann funktioniert das sehr gut. Also wir haben jetzt mit einigen Optimizations den CAC schon drastisch reduziert. Es gibt auch noch andere Wege, wie wir auch noch sozusagen Marketing machen, wenn wir Partnerschaften machen mit Hotels zum Beispiel, oder Autowerkstätten. Es gibt nicht nur diesen einen Channel, wo man sagt,
okay. Ah, interessant. Okay, das heißt Autohersteller oder Autowerkstätten, wenn die sagen, hier gibt's einen Ersatzmietwagen, dass ihr dann praktisch über solche Dinger Partnerschaft macht. Du hast gerade noch was gesagt, Kack. Das ist ja immer als Deutscher so ein witziges Wort. Erzähl noch mal ganz kurz, was das ist, damit die Leute auch verstehen, worüber wir hier reden.
Ja, danke für den Hinweis. Kack steht für Customer Acquisition Cost. Also wie viel zahlen wir, um einen Kunden zu gewinnen?
Okay, genau. Okay. Kannst du da was sagen, so in so einer Range? Ist das, also reden wir da von so zweistellig, dreistellig? Wie viele Buchungen brauchst du, bis so ein Kunde wieder profitabel ist?
Wir reden da zweistellig also von der Profitabilität her sind wir schon. Ja, ich muss überlegen, wie viel ich da sagen kann, ja, aber sind wir sehr gut dabei.
Okay, interessant. Und merkt ihr dann, dass die Leute das schon häufiger buchen? Jetzt gerade in der aktuellen Phase natürlich schwierig zu sehen, ne, weil die Leute ja einfach nicht so viele Ausflüge machen.
Lustigerweise hat jetzt Corona unser Business gegen den großen Trend, ja, mit Herzpleite und so weiter, beschleunigt. Die Leute suchen nach wie vor nach Mietwagen, haben aber keine Lust, sich in ein Uber zu setzen, um zum Mietwagen zu kommen, weil sie da wieder Kontakt hätten mit einer Person. Ja. Und von daher können wir jetzt gerade sehr schön Marktanteile abschöpfen und Leute auf die Plattform holen.
Ja, das macht natürlich total Sinn. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ihr werbt ja wahrscheinlich auch mit, hey, wir desinfizieren die Autos extra nochmal oder wir machen das besonders safe.
Ganz genau. Genau, das haben wir sehr schnell am Anfang implementiert, dass wir jedes Auto sanitizen, desinfizieren die zwei Sachen zusammen mit der Delivery machen dann ein ganz gutes.
Ja, super smart. Ne? Ich wette, dass die großen Autohersteller wahrscheinlich da einfach wenig gemacht haben und sich nicht darauf eingestellt haben. Wie du schon sagst, ne, willst du dann da, also meistens sind Mietwagenstationen auch noch an irgendwie so ein bisschen halb fiesen Ecken, wie du schon sagst, dann musst du erstmal mit dem Uber da hinkommen, dann stehst du da irgendwie lange in der Schlange, noch irgendwelche Leute vor und hinter dir husten noch. Aber es ist natürlich schon auch wiederum begrenzt auf den Markt der Leute, die halt irgendwo wohnen, für eine lokale Geschichte. Das ist jetzt wahrscheinlich weniger, ich fahre irgendwo hin und lass mir das dann am Flughafen liefern oder so. Ich meine, im Moment fliegt ja auch keiner, deswegen ist es nicht so wild, aber ist wahrscheinlich wirklich für diesen Wochenendausflugsbedarf hauptsächlich, ne?
Richtig, Wochenende und jetzt wie durch, also so während dem Lockdown haben auch einige Leute sich ein Auto einfach für ein paar Wochen vor die Tür gestellt, um Großeinkäufe immer wieder mal zu machen oder die Möglichkeit zu haben, doch mal irgendwie ein bisschen ins Grüne zu fahren. Von daher sehen wir da einen Trend, dass die Mieten länger werden, aber natürlich nur von lokalen Leuten kommen.
Spannend. Sag mal, und was ich gelesen habe, es gab so einen Artikel irgendwo bei Mashable oder so, wo eben gesprochen wurde, dass eben auch Lyft im Prinzip genau das Gleiche nochmal machen will. Also seht ihr gerade, dass andere genau auf diesen Zug auch aufspringen, oder?
Jein. Also Lyft speziell hat seinen Service jetzt während Corona eingestellt.
Ja.
Von daher, also ist das irgendwie vom Tisch. Grundsätzlich gibt es natürlich Versuche, jetzt Delivery zu machen, ja, auch von den Großen. Allerdings ist es was, das eine irgendwie das zu behaupten, die andere Sache das dann durchzuführen. Ja. Und wir merken, dass es da in der Execution Riesenunterschiede gibt.
Okay.
Also
okay.
Nur als Vergleich, man muss irgendwie anrufen, dann haben die keinen, der das Auto liefern kann, weil alle irgendwie, weil sie zu wenig Personal haben, ja. Und so weiter. Während irgendwie bei uns öffnest du die App, selectest eine Time und das Auto kommt.
Ja, verstehe. Und sag mal, so als Deutscher hier im Valley, ich meine, du bist ja jetzt, wie lange, knapp 2 Jahre jetzt hier. Was macht das so für dich aus, dass ihr das hier gestartet habt? Ne? Weil ich meine, klar, du kannst natürlich sagen, hier ist immer cool, so ein Business zu starten, weil die Leute sind relativ perceptive für die Adaption von neuen Technologien. Also alle Menschen, die hier wohnen, sind erstmal generell offen, sich irgendwie eine App runterzuladen, was Neues auszuprobieren und so. Deswegen verstehe ich schon aus San Francisco gerade so Wochenendausflüge sind ja hier immer so super beliebt zu starten. Aber wie ist das so als Deutscher in der Perspektive für dich?
Also ich muss sagen, ich habe San Francisco wahrgenommen als eine sehr offene Stadt. Es sind sehr sehr forward-thinking people da in der großen Dichte. Viele Leute, die in erfolgreichen Firmen gearbeitet haben oder sogar selbst gegründet haben, diese Firmen, wie ich das in Deutschland nicht kenne. Dieses Ökosystem an Leuten, das macht irgendwie den Vibe hauptsächlich aus.
Ja, ja, ja. Und merkt ihr das auch beim Talent? Also, dass ihr jetzt, also, ich meine, das ist ja hier besonders teuer, Engineers anzustellen und so. Also, macht ihr alles hier vor Ort auch? Oder seid ihr auch so ein bisschen remote aufgestellt, dass ihr also Entwicklung irgendwo in Deutschland macht? Oder?
Ja, ganz richtig. Also, sehen wir sehr genauso, dass, es gibt super Talent in San Francisco und im Silicon Valley allgemein. Es ist aber auch sehr teuer. Das heißt, man muss sich gut überlegen, wo man welche Positionen hiret. Ich meine, wir haben unser Headquarter in San Francisco. Das heißt, wir fokussieren uns beim Hiring schon sehr stark drauf. Trotzdem arbeiten wir aber auch dran, dass wir gerade Engineering Kapazitäten auch in Deutschland hiren und mit dazu nehmen.
Okay. Und nochmal so diese deutsche Perspektive, da du ja nun gerade auch in deutschen großen Konzernen gearbeitet hast und jetzt eben hier bist, plötzlich super international wahrscheinlich unterwegs bist mit deinem Team. Siehst du da irgendwelche großen Unterschiede so? Also was kann ein Deutscher lernen, was hier stattfindet, was vielleicht im deutschen Konzern so nicht stattfindet?
Ich würde gar nicht so sehr sagen, es ist der Unterschied zwischen Deutschland und USA. Sondern vielleicht ist es zumindest aus dem, was ich erfahren habe, mehr der Unterschied zwischen Großkonzern und Startup. Mhm. Was ich jetzt im Startup sehe, ist schon toll, dass es viele Leute gibt, die Bock haben, was zu reißen, ja, und sich für eine Vision begeistern können und dann alles dran setzen, um das möglich zu machen. Und
ja.
Und den Spirit, den leben wir jeden Tag und tragen den ins Team rein und bekommen den aber auch wieder zurück. Und das ist sehr schön.
Ja. Verstehe. Du sagst das so, als ob das eigentlich in Deutschland genauso stattfinden könnte. Also Das denke ich mir manchmal so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite kochen wir hier auch nur mit Wasser. Auf der anderen Seite kommt halt hier schon so ein besonderes Talent irgendwie zusammen. Die Leute, die hierher kommen, haben alle dieses Feuer in sich brennen, dass sie es halt hier schaffen wollen, weil eben die Mieten teurer sind. So kannst du halt auch hier halt nicht einfach so rumlungern, sag ich mal, ne? Und irgendwie im Café sitzen, sondern du musst halt hier Gas geben. Glaubst du schon, dass du einen anderen Schlagmensch hier eben findest als jetzt, sag ich mal, in Deutschland? Oder glaubst du schon, dass man in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo kannst du eigentlich genau das Gleiche erreichen?
Ich glaube, es ist in beiden Fällen möglich. Und du hast im Zweifel eine größere Dichte an den Schlag von Mensch jetzt im Valley, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Aber ja, also es ist in Deutschland muss man vielleicht ein bisschen mehr suchen, aber dann gibt es da auf jeden Fall genauso talentierte Leute, die genauso Gas geben wollen.
Okay. Und glaubst du denn, dass die Firma langfristig auf jeden Fall hier bleibt? Also gerade weil ihr ja so dezentral auch arbeiten müsst, ne? Ich meine, du hast deine Entwicklung und so weiter, aber du musst ja wirklich in jede Stadt immer wieder von vorne anfangen und deswegen ist ja eigentlich fast der Ort nicht so wichtig, wo man ist, wenn erstmal alles funktioniert, außer eben dem Talent. Aber seht ihr euch schon langfristig hier oder auch denkst du so, okay, weißt du was, wenn das jetzt erstmal so aufgebaut ist oder du bist ja auch nur ein Produkt, sozusagen Produktlead, vielleicht geht man doch irgendwie in ein Entwicklungsteam und macht das irgendwie in Rumänien oder sonst wo, wo halt irgendwie Labor vielleicht etwas günstiger ist. Weil eigentlich muss man ja sagen, so viel Produkt müsst ihr eigentlich gar nicht bauen, ne? Weil ihr habt die App und so weiter, aber es ist ja viel mehr so den ganzen Ablauf, dass halt irgendwie die Person das Auto abholt, dass ihr mit den Mietwagen die Geschichten habt, dass ihr irgendwie die Partner-Deals habt. Also es ist ja fast mehr, sag mal, Prozesse abbilden als Technologie bauen eigentlich.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Mischung, ja. Also wir nutzen im Prinzip Technologie, um Prozesse zu verbessern. Und von daher so recht, es geht um die gesamte Experience und der Kunde am Schluss unterscheidet nicht zwischen, hey, das war jetzt ein Problem in der App oder der Server war zu spät beim Ausliefern vom Auto. Es muss alles zusammen funktionieren und das Produkt muss in sich stimmig sein. Vor dem Hintergrund, ich glaube zwei Sachen. Es ist, man kann sowas, könnte sowas auch mehr remote aufbauen. Es gibt allerdings auch Riesenvorteile von vielen Leuten in einem Raum. So die Kleinigkeiten, die uns jetzt wahrscheinlich allen auffallen, gerade so der Chat beim Kaffee holen, ja, oder beim Mittagessen, der jetzt wegfällt durch Remote während Corona. Solche Sachen sind Driver für Innovation und kreative Ideen, wieder auch ja interdisziplinäres Denken, was da zusammenkommt. Der zweite Punkt ist, wenn man einmal angefangen hat, eine Firma zu bauen an einem Standort, dann gibt es sehr viele Gründe, die dafür sprechen, das auch da weiterzumachen. Ja. Von Talent, ja, also wir haben lokales Talent da, die guten Leute kennen wieder andere gute Leute, die auch da vor Ort sind. Und von daher spricht immer vieles dafür, das da dann auch groß zu machen.
Ja, macht Sinn. Ja, auf jeden Fall super spannend. Glaubst du denn, dass das ist ja dein erstes Venture sozusagen, ne? Glaubst du, dass das jetzt eine Firma ist, die man langfristig richtig groß macht, oder glaubst du eher, dass so ein Exit-Szenario, dass irgendwann einer sagt, okay, die haben das so cool optimiert, diese ganze Interaktion mit der App, mit dem Delivery, jetzt nicht ein Herz, aber geht's ja jetzt nicht mehr so gut, aber ich sag mal ein Sixt oder so, die ja schon so ein bisschen progressiver, würde ich mal sagen, sind, also wenn ich mir so die verschiedenen Mietwagenfirmen angucke, dann gibt's ja immer irgendwie, die haben die coolen Autos, die haben irgendwie die netteren Leute im Service und die haben auch immerhin schon mal eine App, wo irgendwie die Autos noch besser fotografiert sind. Also die haben es ja schon mal irgendwie ganz cool gemacht und das ist ja irgendwie auch so Inhaber geführt und die Sixt-Familie ist da irgendwie hinter und man hat so das Gefühl, da passiert irgendwie Innovation und die machen echt coole Sachen. Aber glaubst du, dass man eher irgendwann sagt, du gehst jetzt und verkaufst so eine Firma an die oder glaubt ihr eher, ihr werdet halt ein Player, der genauso groß wird wie Sixt oder wie eben sonstige Unternehmen in dem Bereich?
Oder halt größer wie Sixt, ne?
Ja, oder so, ja, das ist natürlich noch besser, ja.
Ich glaube, der Markt ist riesig und das Produkt, was wir jetzt gerade bauen, ist super skalierbar und von daher haben wir da eine Chance, die Company wirklich richtig groß zu machen. Also einer unserer Werte, die bei uns im Office an der Wand hängen, ist go big or go home. Ja. Und das leben wir auch jeden Tag, ja.
Okay, interessant. Ja, man überlegt ja immer so ein bisschen, ne, was ist so der langfristige Weg, ne? Also ist das jetzt was, ich baue was und verkaufe das für 10 Millionen Euro so ungefähr oder Dollar und dann ist dann wieder das nächste Ding. Gut, ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn man gerade in seinem ersten Venture irgendwie ist, aber das ist natürlich schon, wie du sagst, eben ein Business hat einen riesen Markt, eine riesen Opportunity und da kann man sich wahrscheinlich wirklich echt vorstellen, wenn man das richtig gut macht, gerade in so einem Markt, wo jetzt so ein Hertz struggelt und ich wette mal, dass halt irgendwie ein Dollar und ein National und ein Avis und wie sie alle heißen, also die ganzen Mietwagenfirmen, wo man irgendwie immer gefühlt 13 Seiten Vertrag unterschreiben muss. Ich meine, nochmal zu dieser Story zurück, dass es schwieriger ist, als einen Tesla zu kaufen. Ne? Also ich erinnere mich, als jetzt gerade der Cybertruck da vorgestellt wurde, wo nach dem Video gab's Order Now. Ne? Da wurde das Video direkt in den CTA umgewandelt und habe ich natürlich sofort bestellt, weil es war wirklich so instant, $100 Reservierung, gut, das mache ich auch mit. Und es war so völlig einfach. Und selbst wenn du jetzt so durch den Flow gehst bei denen, um ein Auto zu kaufen, das machst du alles online. Du füllst es eben kurz aus, Kreditkarte hinterlegt, boom. Und wenn du in ein Mietwagenunternehmen heute reingehst, dann musst du ja wirklich mehrere Initial, dann wird Papier ausgedruckt, dann muss ich irgendwie noch um das Auto mit der Person noch mal dreimal rumgehen. Und am schlimmsten finde ich ja immer noch, wenn die dann nachher mit der UV-Lampe ankommen, um noch zu gucken, ob mich doch noch irgendwo ein Kratzer ist. Also auch diese Angst und dann vor allen Dingen auch noch dieses ganze Game, also wenn man in, sag mal, in der ersten Welt unterwegs ist, oder der entwickelten Welt, dann hat man ja immer noch das Gefühl, man wird irgendwie sicher behandelt und man bekommt auch das, was man unterschrieben hat, ne? Also diese ganzen Upsell-Geschichten, dass viele der Stationen dann auch intensiviert werden, weitere Versicherungen abzuschließen. Man ist sich ja irgendwie immer unsicher. Also jedes Mal, wenn ich in einen Mietwagenladen reingehe, habe ich auch immer so das Gefühl, okay, bin ich jetzt richtig versichert? Was ist denn in dem Fall, wenn was passiert? Muss ich ja zahlen? Was muss ich denn zahlen? Das sind ja wahrscheinlich so Sachen, die ihr vielleicht auch alle viel sicherer oder viel besser mit abbilden könnt, dass die Leute nicht so verarscht werden. Ja. Eine kleine Story, die mir gerade noch einfällt, das war ja so, auch wie man sagen, in der entwickelten Welt, aber Urlaub in Spanien, du kommst am Flughafen an, irgendwo in Malaga oder so, kommst da an, bist an der Mietwagenstation, es war sogar Sixt und wo ich auch immer dachte, Sixt ist irgendwie eine Firma, okay, die sind irgendwie, die behandeln die Kunden gut und so weiter, aber du bist da in dieser Schlange, stehst da und du siehst, wie die Leute verarscht werden. Also wirklich so, ja, und dann, ich saß da, ich weiß noch, als ob es gestern war, ich bin mit meiner Frau und wir beobachten das so und dann haben die so richtig so psychologische Tricks angewandelt und so, ja, aber wenn was ist denn was passiert und sie kennen sich doch nicht aus und es ist auch besser, wenn sie das noch mit abschließen und es war ein Ding nach dem anderen und dann nachher war dann statt irgendwie den 13 Euro pro Tag, was der Mietwagen eigentlich kosten würde, kostet es plötzlich irgendwie 47 Dollar oder Euro pro Tag und die Leute saßen da und standen da, ja, aber das ist jetzt ja so viel, und wir wollten, ja, aber sie wollen doch an ihre Sicherheit und sie möchten doch, dass nichts ihnen passiert und hier sind doch auch die Straße und sie kennen auch die Verkehrsregeln nicht und ich dachte echt nur so, meine Güte.
Wahnsinn.
Und, diese, also das alles zu lösen, allein deswegen bin ich total der Fan schon von euch und hoffe, dass ihr nicht nur in San Francisco und L.A. seid, sondern auch in anderen Städten, weil einfach dieser Markt sowas von dermaßen veraltet ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da noch eine Perspektive hast, aber das fiel mir gerade so als kleine Anekdote ein.
Ja, nee, es ist sehr repräsentativ, glaube ich, diese Anekdote. Also wir merken es auch, dass Leute einfach sagen, blown away sind, wie einfach es ist. Bei uns sieht der Prozess so aus, du buchst das Ding in der App, mit ein paar Klicks kannst entscheiden in der App schon, ob du oder welche Versicherung du dazu nehmen willst. Und dann in San Francisco eine Stunde später steht dieses Auto vor der Tür. Da steigt einer aus, gibt dir den Schlüssel und fährt wieder weg. Ja? Und fährt weg mit seinem Scooter. Wir haben alle so elektrische, faltbare Scooter im Kofferraum.
Ja.
Und Leute sagen da, ja, also das erste Mal konnten sie gar nicht glauben, dass das jetzt irgendwie alles schon ready ist und dass sie jetzt wirklich losfahren dürfen, ja? Weil es war irgendwie so unwirklich. Von daher, das ist genau die Magic, die wir erzeugen wollen. Und skalieren wollen, möglichst viele Städte.
Du hast mir ja im Vorfeld gesagt, du hast noch so ein kleines Goodie für die Hörer vom Podcast. Viele von denen sind natürlich in Deutschland und können dann den Code vielleicht noch nicht anwenden, aber es gibt ja auch ein paar Deutsche im Valley, die das vielleicht gut finden oder das hören hier.
Ja, unbedingt. Genau, also wir haben einen Code gemacht, OMR, groß geschrieben. Könnt ihr eingeben beim Buchen und kriegt 15% off.
Auf 15 sogar? Großartig.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Extrem spannende Geschichte. Ich werde das auf jeden Fall sehr eng weiterhin verfolgen und gucken, wie es euch da geht. Ich habe nur zwei Autos, deswegen bin ich selber weniger der Bucher, aber ich werde es trotzdem Leuten erzählen, weil ich das einfach so spannend finde.
Das machst du ja gerade mit dem Podcast. Das ist sehr, sehr cool.
Genau.
Vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch kurz einen Einwurf. Und zwar suchen wir jetzt gerade einen Head of Growth Marketing. Da wir ja wahrscheinlich auch einige Marketing-interessierte Hörer haben hier, ist es vielleicht ganz spannend. Jederzeit, ja. Also wenn jemand Entrepreneurial Spirit hat, data-driven ist, und talentiert ist natürlich, dann wäre super. Soll ich meine E-Mail-Adresse hier?
Ja, also oder einfach oder sonst an mich melden oder direkt, ich meine, die Leute können sich sicherlich auch irgendwie über LinkedIn anschreiben oder wenn du deine E-Mail sagen möchtest, kannst du natürlich auch machen.
Ja, ansonsten einfach an francesco@drivekite.com eine E-Mail schreiben.
Ich vermittle das natürlich auch immer gerne. Cool.
Ja,
Francesco, vielen Dank, war super spannend für die ganzen Insights und wir hören uns und bis bald.
Super, danke dir.
Ciao.
Mach's gut. Ciao.
das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Wer mehr über Kite erfahren will, geht einfach auf drivekite.com. Kite schreibt man übrigens K-Y-T-E und denkt an den OMR-Code OMR für 15% Rabatt. Und zum Schluss, wie immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und bewertet den Podcast direkt im iTunes Store. Wir hören uns in 2 Wochen. Ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.